Jesai ben Yusuf, Kapitel 7, zweiter Teil. Nachdem Ehudi seine drei Enttäuschungen abgekommen sind und er sich von derigen Fesseln wieder gelöst und sein Gemüt mit Liebe erfüllt hat, strahlt der jüdische Buddhist einen Moment nach einer Richtung, nach einer zweiten Richtung, nach der dritten Richtung, nach der vierten Richtung und darauf nach oben und nach oben. Rundum strahlt er mit dem Gemüt voller Liebe, bevor er den Weg weiterredet. Jetzt aber, und auch dank euch, jetzt habe ich mir manches neu überlegt und habe es von einem anderen Standpunkt her angeschaut. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das war im Jesai zentral. Er war ein bedeutender Mann, ein grosser Lehrer und er hat ein mächtiges Beispiel gegeben, wie es übermächtiges, es übermenschliches Beispiel. Seine Lehre ist in einer Welt von Blut und Tränen entstanden und sie hat Blut und Tränen gebracht. Da in Kakanaya lehre ich eine andere Lehre kennen. Eine Lehre, die ich am Anfang wohl tut, wo ich die Mitte wohl tut und wo am Ende wohl tut. So wenigstens sagen es da alle. Und sie sagen auch nie, nur das ist richtig, anders ist letzt, sondern sie probieren herauszufinden, was richtig ist und was letzt ist. Und sie sagen auch, alles wandelt sich, alles ändert sich. So sage auch ich nicht, die Lehre da ist besser als die vom Jesai. Aber, unterbricht der Esra, was brauchst du eine Lehre? Du gehörst doch zum auserwählten Volk. Uns sind doch schon alle Gebote offenbar worden. Die langen, um unser Leben regeln. Ein Geistlicher sein autoritären Einwand stört jetzt den Benjamin. Der Bursch ist an dem Tag nicht gut im Strumpf. Er ist auf der langen Wanderung der Osra als Herz gewachsen gsi und sie wieder ist dem weisen Bub wie eine liebe Grossmutter geworden. Seit ihrem Ableben schrecken ihn wieder Albträume zum Schlaf aus, Träume, wo wilde Römer auf ihn loskommen, Träume, wo er wehrlos muss zuschauen, wie sie Menschen blutig zusammenschlägt. Esra, ruft er jetzt hier brüllend, wie kannst du auch nach dem Weg reden? Wo ist denn unser Volk? Wo ist unser Tempel? Was ist aus Jerusalem geworden? Nach wie vor, der Esra ist auch mir ein Rätsel. Wie die himmlische Vorsehung, wie ein ausgerechnet Äußer, der von Israel, wie der die Katastrophe zulassen hat, was echt ihn bewogen hat, wo die Schuld liegt für das, ich kann's gar nicht sagen. Ein Gedanke drängt sich aber immer mehr im Vordergrund. Es ist prüfig. Prüfig. Und mir haben versagt. Ja. Sich hohe Staat in der Schrift. Und mir haben ne Klose. Ein Adler stürzt sich auf ein Sichhus, will sie mein Bund übertreten und wieder meine Wiese gefrafelt haben. Wind, sagt sie, und erntet Sturm. Mach ich eine na so viele Vorschriften, sie achtet drauf, als kämtet vom Fremden. Tante, brauchet sie bloß zum Sündigen. So schicke ich halt für in die Städte von Israel, für das seine Palast auffresse. Wegen ihrer verruchten Taten wollte sie zu meinem Haus raustreiben. Ihres Herz ist falsch, drum müssen sie büßen. Tantör müssen verbrechen, die Mühlestein verbröckeln. Dornen und Disteln wachsen auf ihren Altären. Ja, so steht's. Hätte man nur Klose.
Dein Gott geschieht's ganz recht, murrt mit hässiger Stimme der Benjamin. Wenn ihm alle davonlaufen, warum schickt er den Weg brutal in die Prüfung? Eine, wo in seinem eigenen Land niemand mehr bleiben kann.
Esra verschlägt den Schnuff. Sein Zittern bringt den Spitz von seinem weißen Bart in ein fantastisches Wippen und sein Gesicht läuft violett an wie eine Pflume. Der Simon mag so Aufregungen, so Unordnung nicht verputzen. Er will dem Benjamin eine schmieren, aber die Mirta hebt ihm den Arm auf und der Ehudi ruft: Seget doch nicht miteinander und macht keinen Auflauf. Was denken denn die Mönche da von uns? Darauf aber nimmt Mirta den Benjamin in die Arme, fließt mit dem etwas ins Ohr und schickt ihn, sich zum Esra zu entschuldigen. Der Bursch knündelt vor ihm runter, ihm hat es sicherlich durchgebrannt. Und Simon und Ehudi mühen sich um den Esra. Er seh's doch nicht so ernst nehmen. Wo sich der wieder fasst, nimmt der Ehudi den Faden wieder auf. Liebe Landsleute aus dem Heiligen Land, ist das nicht eine glückliche Fügung, die euch so weit da ane verschlagen hat, dass ich noch einmal darf in meiner alten Sprache mit euch reden. In diesen Gesprächen habt ihr mich dazu gebracht, mich auf meine Vergangenheit zu besinnen und habt mir geholfen, alles nochmal mit neuen Augen anzuschauen. Das ist für mich eine Bereicherung und für die danke ich euch. Ich habe vorhin etwas lang geredet und weiss nicht, ob ich euch gelangweilt habe. Ich habe es aber müssen sagen. Und weil ihr so geduldig zugelassen habt, hat's mir gewohnt. Gerade das, wo ihr mir berichtet habt, zeigt mir aber auch wieder, wie doch Gier, Hass und Irrsinn nichts weder Liede bringen, einem einfach für lange Zeit ins Leiden führen, präzise, wie es die Lehre da sagt. Jetzt ist für mich Zeit gekommen, zum Danken zu sagen. Ihr seht mich nämlich heute zum letzten Mal. Ich gehe in die Einsamkeit, suche einen stillen Ort, abseits von den Menschen und verbringe den Rest von meinem Leben mit geistigen Übungen, mit Meditation unterwegs zur Überwindung vom Leiden. Ich danke euch nochmal für alles Gute, was ihr mir gebracht habt. Wenn wir heute auseinander gehen, so ist es mein Abschied. Es gibt eine Stille, es weiss niemand, was sagen, bis der Simon seine Hemmungen von sich selber reden, überwindet und dem Ehudi dankt. Dir, Ehudi, muss ich noch extra danken, für was du von meinem Bruder erzählt hast. Ich sehe ihn jetzt mit anderen Augen, oder? Dass er ein Prophet geworden ist, nicht wahr? Das begreife ich dank dir. Und vielleicht habe ich dabei auch über mich selber etwas gelernt. Etwas ist mir noch in den Sinn gekommen. Erinnerungen an Ägypten, wo ich nicht weiss, sind es meine eigenen. Oder hat man mir sie erzählt? Nämlich so. In uns daheimen war es ewiges Kriefel. Nein, eigentlich nicht ewig. Eher bloß manchmal und gleich wieder. Jetzt kommt es mir vor Augen und deutlich bloß. In dem Ägypten ist eben amig vor dem Streit ein eigenartiger Besuch vorbeikommen. Ein grosser Mann mit einem langen weissen Bart und Schläfenlocken und lauter tiefer Stimme. Ich habe ihn eher gehört. Ich war nämlich hier noch klein, nicht wahr? Dabei kommt er nicht wegen mir, wegen dem Missheim. Mama mag den Besucher nicht verputzen. Der Wappen hat ihn, glaube ich, auch nicht gern, aber er hat ihn, glaube ich, müssen reinlassen. Es war übrigens ein Jud, wo wir sonst eher mit Ägyptern verkehrt haben. Nachbarn und Leute vom Bauhalt, oder? Der Mann ist ständig unzufrieden. Wegen mir sein, nicht wegen mir. Irgendetwas hat er Seele. Gebote einhalten, besser lehren, Aufgaben machen, weiss ich was. Jedenfalls, wenn er wieder gegangen ist, läffelt Mama.
Was muss er auch immer reinlassen? Mach endlich mal Schluss mit dem. Das nützt doch nichts. Der Jesai gehört uns und nicht den Zeloten.
Irgendetwas so, glaube ich. Der Wappen brummelt zuerst ein bisschen hastig. Vielleicht in dem Sinn, ihm passe das Schriftenlehren dank auch nicht. So gäbe es keinen rechten Zimmermaus. Aber er könne den doch nicht einfach rausgehen. So ähnlich, bis verjagt. Nur wegen dir nehmen das Eich. Das vertreibt dem Mammen aber gar nicht. Sofort ist sie an der Decke, nicht wahr? Und der Pappe bleibt ihr nicht schuldig. Gespässig, dass mir das wieder in den Sinn gekommen ist. Ein eigenartiges Schweigen gibt's, bis der Esra sich räuspert. Wir haben in den letzten 5, ja bald 6 Jahren seit der himmlischen Strafe einfach so dorthin geklebt. Einfach, wie es bequem war. Wir haben unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unser Leben über die Religion, über die Gebot gestellt. Wir haben gesündigt. Mir ist nie recht wohl gewesen dabei. Ich gebe es zu. Und jetzt ist mir's überhaupt nicht mehr wohl in der unfrommen Leptik. Mir fehlt etwas ohne die Gebote, ohne die vorgeschriebene Ritual. Ja, der Weg leer fühle ich mich heimatlos. Wie kann ich es besser machen? Die Lösung muss ich in den Heiligen Schriften finden. Drum sag ich jetzt euch, von heute an wasche ich mich nach Vorschrift jeden Morgen nach dem Aufstehen. Mein Tag gehört ausschließlich der Heiligen Schriften. Zum Glück konnte ich dich retten. Wenn ich mit einer Frau rede, schaue ich auf die Seite. Ich esse nichts, ich wüsste dann, es ist koscher. Am Sabbat rühre ich keinen Finger. Ihr wisst ja, die, die wollen mitmachen, sind willkommen. Miteinander gründen wir da einen Teil Israel und hoffen auf die Hilfe vom Allmächtigen. Auf das Angebot aber muss man zuerst nachdenken. Gerade Simon hat nämlich auch vor, etwas zu sagen und braucht jetzt eine kurze Pause, um zu überlegen, wie er es anbringen soll. Fast hätte ich von dir so etwas erwartet, fährt er jetzt aber an. Ist ja nicht umsonst im Höchenpriesterrat gewesen. In der Spitze gegen mich habe ich schon rausgehört. Bis doch ich auf unserer langen Wanderung. Ich bin der, der das Leben über die Gebote stellt, nicht wahr? Ich bin halt kein Studierter, oder? Mein Bruder, der Isai, der hat Schriften gekannt. Und wie? Ich bin nur ein Handwerker. Aber das Leben, nicht wahr? Das Leben kenne ich. Da sagen sie es zwar anders, aber es stimmt halt doch. Jeder hat nur ein Leben. Was sag ich ja? Eigentlich habe ich nicht das wollen sagen. Wie du dein Leben in den Freunden hier richtest, ist deine Sache, Esra. Ich für mich habe einen Posten gefunden auf dem Bau. Die Leute da machen zwar manches anders als unser Eis, aber sie sind auch offen. Sie interessiert's, wie meine Galiläa arbeitet. Vom Wappen her habe ich auch römische und ägyptische Techniken gelernt, oder? Mir passt's da. Nein, so fehlt der Rang nicht. Und darum setzt er neu an. Und dann, eigentlich habe ich ja nur das sagen. Ich habe auf unserer langen Reise unsere Mirta, als eine vernünftige, bodenständige Frau, kennengelernt und als eine wehrhafte Person schätzen gelernt. Eine, die kann anpacken, was nötig ist. Und eine, ganz Mirteli, eine, die ich kann auskommen mit der. Wir wollen uns zusammentun und heiraten. Kind erwarten wir noch keine, aber einen gemeinsamen Lebensabend würde es noch passen. Die Mirta ihrerseits hat schon lange überlegt, wie sie den Rest des Lebensabends einrichten können. Namentlich will sie nicht einsam müssen verrebeln. Dass Osra vor ihr gehen müsse, ist ihr schon länger klar gewesen. Und der Simon, der früher eine selbstständige Bauzimmerei geführt hat, ihn hat sie ständig ein bisschen im Auge gehabt, hat ihn beobachtet und gefunden, der sei kein Weide. So haben dann die beiden allerhand besprochen und sind sie einig geworden. Zum Zeichen von ihrem Einverständnis gibt Mirta dem Simon jetzt auch einen Kuss. Auf das aber bringen alle Glückwünsche aus, man umarmt und küsst. Darauf redet nochmal der Simon. Wir sind ja da nur provisorisch in der Pilgerherberg untergekommen. Um ein eigenes Heim habe ich darum einen Weg umgeschaut. Und natürlich mit mir da zusammen. Das heisst, mit ein paar lieben Typen vom Bau haben wir zusammen eine Hütte aufgestellt. Übt euch alles, etwas einfach. Und Mirta und ich sind übereins gekommen. Aber sag du's, Mirteli, liebs. Die lässt sie nicht lang bitten. Es hat Platz für mehr weder uns beide. Und es würde uns freuen, wenn ihr Reisekameraden würdet bei uns einziehen. So könnten wir doch unsere Sprache weiter miteinander schwätzen. Wie hast du es, Esra?
Wenn ihr den Mut habt, mit mir alten Bücherwurm unter einem Dach zu leben,
danke dir, Esra,
so nehme ich das Angebot sehr gern an. Was mich ich auch da ganz alleine. Unser Glaube ist ja mit den Pilgern da nicht gefragt.
Das freut mich,
Mirta.
Du kannst uns dann anleiten, dass wir die alten Brüche richtig feiern nach unserer heiligen Tradition. Auch der Auszug aus Ägypten, das Heimkommen in unser gelobtes Land.
Ja,
findet der Geistliche nicht ohne Stolz.
Jetzt mit einer neuen Bedeutung.
Für Mirta wäre aber ein junges Blut besonders willkommen. Und wie hast du's? Benjamin, kommst du auch zu uns? der lehnt ab. Ich danke euch beiden von Herzen, aber seid mir nicht bös. Wie der Ehudi nehme auch ich meinen Abschied. Ich bin ein junger Mann, das Leben liegt vor mir. Euch verdanke, dass ich weiss, wie man durch fremde Länder reisen kann. Auf unserer Fahrt habe ich manches Neues kennengelernt und das hat mich lustig gemacht nach weiterer Reise. Es bietet sich jetzt eine Gelegenheit. Ich habe mich einem Pilgergrüppli anschliessen. Die sagen, in den Häusern ist es wie im Käfig, im Dreckwinkel, aber die Pilgerschaft ist der freie Himmelsraum. Hoffentlich bringt mich die Pilgerfahrt auf neue Gedanken. Das wollte ich jetzt ausprobieren. Das wieder ist wie eine kalte Dusche für den Esra. Er tadelt.
Das hört ihn nicht von dir erwartet, Benjamin, wo ich dich doch jetzt in deiner religiösen Pflicht unterwiese. Wie diesen Pilger gratis ganz gewiss in der Gesellschaft, wo unsere Gebote nicht kannst einheben.
Gerade eben nach dem Ton hat der Bursch keine Sehnsucht. Selbst gesehen ich ja dann. Jedenfalls gibt es bei diesen indischen Pilgern derig, die sich noch viel strengere Plagen auferlegen als deine wäschigen Diätvorschriften und Sabbatverbot. Unter den Pilgern gibt es harte Siechen. Man nennt sie Selbstplager, wie Ständigstündlinge, wo lange Zeit weder hocken noch liegen, Dornriger, wo nur auf Dornenranken herliegen, allander Tagesser, wo nur jeden zweiten Tag etwas essen, all dritten Tagesser und sogar Durfaster, wo eine Zeit lang überhaupt nichts zu sich nehmen. Und weiss ich noch was für ich. Aber das ist ja gar nicht mein Ziel. Ich will etwas von der Welt sehen. Vielleicht treffe ich ja einmal einen Arzt, der mich in die Lehre nimmt. Oder ich begegne einer hübschen Inderin, die zu mir passt. Jedenfalls nimmt es mich Wunder, wie es weitergeht mit mir. Sicher ist, unsere Heimat lockt mich nicht. Unser Volk ist vertrieben von dort. Jerusalem selber ist ein Steinhaufen, wo sich giftige Schlangen und Skorpione am Blut von unseren Toten mästen. Und auf Verheißungen von unserem Gott warten, Esra, nimm's mir nicht übel. Das ist mir vergangen. Ich lebe jetzt da und da schlage ich mich durch. Euch allen danke für alles Liebe, was ihr mir da habt und wünsche euch alles Gute. Mit dergen und ähnlich freundlichen Worten geht man auseinander. Jedes auf seinem Pfad durch Indien, weit weg vom zerstörten Israel. So weit der Schluss vom 7. Kapitel. Später geht's noch weiter mit einem Nachwort.